Schön, dass ihr dabei seid bei Urban Highlights, Cities of the World. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Erkundung. Wir nehmen uns diesmal Wien vor, eine Stadt, die viele von euch sicher kennen oder zumindest zu kennen glauben. Aber unsere Quellen, darunter ein ziemlich spannender Text über Kaiser, Glanz, Kultur und urbanen Puls, die zeichnen ein Bild voller faszinierender, ja, vielleicht auch überraschender Gegensätze. Unsere Mission heute. Gemeinsam wollen wir diese ganz spezielle Mischung aus imperialer Geschichte, lebendiger Kultur und einigen ziemlich eigenwilligen Zügen entschlüsseln, die Wien laut diesen Unterlagen so einzigartig machen. Okay, lass uns das mal auspacken.
Ja, Wien ist echt ein Paradebeispiel für diese Vielschichtigkeit. Das wird in der Quelle sehr, sehr deutlich. Da hast du halt die ehemalige Kaiserstadt, dann die unbestrittene Musikmetropole, gleichzeitig Genussort und, ja, nicht zu vergessen, ein wichtiges Wissenschaftszentrum. Das überlagert sich alles. Die Basisdaten, klar, die liefert der Text auch. Größte Stadt Österreichs, knapp 1,9 Millionen Leute, so auf 415 Quadratkilometern, neuntgrößte in der EU. Aber, und das betont die Quelle eben auch stark, es ist nicht die Größe allein. Es ist diese ganz spezifische Melange aus Geschichte, Kultur und, ja, dieser spürbaren Lebenslust. Das macht das Einzigartige aus.
Das leuchtet ein. Und um diese Melange zu verstehen, führt uns der Text ja auch erstmal zurück. In die Geschichte, fängt ja schon früh an, Keltensiedlung, dann das römische Militärlager Vindobona, die Lage an der Donau, die war natürlich strategisch top. Und das hat dann wohl auch die Entwicklung zum mittelalterlichen Handelszentrum begünstigt.
Genau. Und dann kommen halt die, die alles geprägt haben. Die Habsburger. Ab dem 13. Jahrhundert, fast 650 Jahre lang, haben die Wien dominiert. Haben es zum politischen Herzen Europas gemacht, so steht es in der Quelle. Denk nur an Herrscher wie Maria Theresia mit ihren Reformen oder Franz Josef I., unter dem ja die Ringstraße gebaut wurde. Ihre Herrschaft hat sich quasi in die Stadt eingebrannt. Die ganzen Prachtbauten, Hofburg, Schönbrunn, die Ringstraße, auf die kommen wir ja noch. Das ist ja im Grunde die Manifestation dieser Macht, die du heute noch siehst. Man läuft da wirklich durch Stein gewordene Geschichte.
Aber eben nicht nur Macht und Politik. Der Text hebt ja auch hervor, wie Wien über Jahrhunderte Kunst und Wissenschaft angezogen hat. Die ganz großen Namen der Musik werden genannt. Mozart, Beethoven, Schubert, die waren alle hier. Aber auch Denker wie Sigmund Freud, der hier die Psychoanalyse begründet hat. Oder Künstler wie Gustav Klimt, dessen Stil kennt ja jeder. Hier wird's wirklich interessant. Die Quelle legt nahe, dass Wien so eine Art Nährboden war, ein Schmelztiegel, wo Innovation in ganz verschiedenen Bereichen aufblühen konnte.
Ja, genau das ist ein entscheidender Punkt aus der Quelle. Diese Dichte an kulturellem und intellektuellem Schaffen über so lange Zeit, das ist schon außergewöhnlich. Und das spürt man irgendwie auch heute noch in der Atmosphäre der Stadt. Es scheint so eine Art Magnetismus gegeben zu haben, der Talente und Ideen angezogen und irgendwie auch vernetzt hat.
Lass uns doch mal schauen, wie sich das alles in konkreten Orten zeigt. Der Text führt uns ja zu einigen zentralen Sehenswürdigkeiten. Fangen wir mal im absoluten Zentrum an, der Stephansdom. Die Wiener sagen ja liebevoll Steffel dazu, kann man ja kaum übersehen, mit seinem Südturm, der ist 137 Meter hoch. Und besonders ist ja dieses Dach, laut Quelle, über 230.000 bunte Ziegel im Zickzackmuster. Und innen, da reist man durch die Epochen, Gotik, Barock, alles da. Und unten die Katakomben, ziemlich viele Schichten an einem Ort.
Und dann, klar, Schloss Schönbrunn. Die ehemalige Sommerresidenz der Habsburger. Die Quelle hebt ja auch hervor, UNESCO-Weltkulturerbe. Über 1400 Räume, kann man sich kaum vorstellen, wie der Hof da gelebt hat. Der riesige Park lädt zum Spazieren ein und der älteste Zoo der Welt ist auch da. Gehört alles zusammen. Und natürlich dieser Mythos um Kaiserin Sisi. Der schwebt da laut Text besonders drüber, wird da lebendig gehalten.
Auch zentral und historisch voll aufgeladen, die Hofburg. Mitten in der Altstadt. Das war ja über Jahrhunderte das Machtzentrum dieses riesigen Habsburgerreiches. Heute ist das ein ganzer Komplex mit ganz unterschiedlichen Nutzungen. Der Text listet das ja auf. Die Nationalbibliothek ist da drin, die spanische Hofreitschule, weltberühmt mit den Lipizzanern und diverse Museen. Klar. Und die Schatzkammer. Da kannst du dir die Keilkrone anschauen, die Insignien der Macht.
Oper, Parlament mit dieser großen Pallas Athene-Statue davor, das Rathaus im neugotischen Stil, die Uni, die Zwillingsmuseen, also Kunsthistorisches und Naturhistorisches Museum. Der Text beschreibt einen Spaziergang da wirklich treffend. Ein Streifzug durch die imperiale Selbstdarstellung. Fast so, als wollte man sagen, schaut her, hier ist das Zentrum eines Weltreichs.
Und beschreibt die Quelle auch, ob diese zur Schaustellung von Macht heute noch genauso wirkt oder gibt es da vielleicht auch, andere Sichtweisen?
Die Quelle konzentriert sich da eher auf die historische Bedeutung und die Architektur als erlebbare Geschichte. Sie stellt halt fest, dass die Bauten heute wichtige kulturelle und politische Funktionen haben, sind also Teil des modernen Stadtlebens. Eine kritische Auseinandersetzung mit dieser imperialen Vergangenheit, die wird jetzt in dem Text nicht so direkt thematisiert. Aber allein die Umnutzung und Integration, das spricht ja für einen eher pragmatischen Umgang damit, würde ich sagen.
Verstehe. Ein anderer Ort, bisschen abseits, aber genauso ikonisch, der Prater. Der Text betont ja, dass es viel mehr als nur ein Rummelplatz. Klar, da gibt's Fahrgeschäfte und Buden, aber das Riesenrad, das ist das eigentliche Wahrzeichen. Die Quelle schwärmt richtig vom Blick über Wien von da oben. Besonders nachts soll das magisch sein. Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Okay. Diese beeindruckenden Bauten und Orte, die bilden sozusagen die Kulisse. Aber was ist mit dem kulturellen Leben, das die Stadt fühlt? Wird das im Text auch beschrieben?
Ja, wichtiger Punkt. Der Text geht da ausführlich drauf ein. Musik ist natürlich ganz zentral. Die Verbindung ist ja legendär. Mozart, Haydn, Beethoven. Die Strauß-Dynastie mit ihren Walzhallen, die kennt ja jeder. Die Quelle unterstreicht, wie sehr Wien die klassische Musik geprägt hat. Und dieses Erbe wird ja auch total gepflegt. Durch Institutionen wie die Wiener Philharmoniker oder die Staatsoper. Weltklasse.
Und dann ist da etwas, das ist laut Quelle fast genauso wichtig für die Wiener Seele. Die Kaffeehauskultur. Die ist ja sogar immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe. Der Text beschreibt das sehr schön als erweitertes Wohnzimmer für alle. Da geht es nicht um den schnellen Kaffee zwischendurch, sondern eher ums Gegenteil. Muße, stundenlang dasitzen bei einer Tasse Kaffee, Zeitung lesen, diskutieren. Man kann sich das bildlich vorstellen, wie da, laut Quelle, Literaten wie Peter Altenberg Stammgäste waren, Musiker wie Gustav Mahler vielleicht Ideen hatten oder sogar revolutionäre Pläne schmiedeten. Und was bestellt man? Typischerweise eine Melange, diesen Wiener Klassiker. Und oft ein Stück Sachertorte. Das gehört laut Text einfach dazu.
Das klingt nach einer ganz eigenen Lebensart. Die Quelle beschreibt ja auch, wie das Kaffeehaus quasi so ein demokratischer Raum war, wo Ideen zirkulieren konnten.
Das ist ein interessanter Aspekt, ja, den die Quelle andeutet. Anders als vielleicht exklusive Salons bot das Kaffeehaus wohl eine ziemlich niedrigschwellige Bühne für intellektuellen Austausch quer durch die Gesellschaftsschichten. Ein Ort, wo sich, so wird's beschrieben, Kunst, Literatur, Politik und Wissenschaft treffen konnten. Befeuert durch Kaffee und viel Zeit.
Und kulinarisch. Neben den Schwergewichten wie Wiener Schnitzel und Tafelspitz erwähnt der Text ja auch die vielen kleinen Genüsse. Das Kipfel zum Frühstück, Palatschinken, also Pfannkuchen oder Apfelstrudel als süße Sünde. Und dann dieses Konzept vom Heurigen, diese gemütlichen Weinschenken am Stadtrand. Da schenken die Winzer ihren jungen Wein aus, dazu gibt's deftige Hausmannskost. Das klingt nach einer sehr bodenständigen, genussvollen Seite Wiens, abseits der ganzen Pracht.
Ja, das trifft den Kern dessen, was die Quelle vermittelt, ziemlich gut. Diese charakteristische Mischung aus Hochkultur und Alltagsgenuss, aus imperialer Grandezza und dieser fast dörflichen Gemütlichkeit beim Heurigen.
Okay, neben dieser etablierten Kultur und den großen Sehenswürdigkeiten beschreibt die Quelle aber auch eine andere, vielleicht unerwartetere Seite von Wien.
Okay, lass uns ein paar ungewöhnliche Ecken erkunden, die im Text genannt werden, um das Bild noch runder zu machen. Ist ja nicht alles nur Glanz und Gloria. Stimmt, da gibt's echt einige Beispiele, die zeigen, Wien steckt voller Überraschungen. Nehmen wir mal das Hundertwasserhaus. Ein Wohnhaus, sieht aus wie aus dem Märchen gefallen, bunt, unebene Böden, Pflanzen auf dem Dach, keine rechten Winkel. Ein ganz bewusster Gegenentwurf zur geradlinigen Architektur. Inspiriert von der Natur, wie die Quelle sagt. Echter Hingucker und, ja, ein Kontrapunkt. Oder der Zentralfriedhof. Klingt erstmal morbide, aber die Quelle beschreibt ihn fast als eigene Stadt. Wegen der Größe. Über 3 Quadratkilometer, rund 330.000 Gräber. Hier liegen Musikgrößen wie Beethoven, Schubert, Brahms, neben Pop-Ikonen wie Falco. Schon ein Ort mit einer besonderen Atmosphäre, so zwischen Trauer und Tourismus.
Das 100-Wasser-Haus als Gegenentwurf, der Friedhof als Stadt für sich, das sind starke Bilder, ja? Was gibt's noch?
Ziemlich speziell ist sicher das Haus des Meeres. Die Quelle hebt da den Kontrast hervor. Ein topmodernes Aquarium, Haie, Rochen, tropische Vögel und das Ganze in einem riesigen, grauen Betonklotz. Das ist ein alter Flakturm aus dem Zweiten Weltkrieg. Diese Umnutzung von so einem düsteren Bauwerk in einen Ort des Lebens, der Freizeit, ja, das ist schon bemerkenswert. Und irgendwie auch sehr wienerisch, finde ich, im Umgang mit der eigenen Geschichte. Ein anderer Ort mit einer ganz anderen Art von Geschichte ist der Narrenturm. Laut Quelle Europas erstes Gebäude speziell für Geisteskranke. Heute ist da die pathologisch-anatomische Sammlung drin. Eine Reise in die Medizingeschichte, die durchaus makaber sein kann, aber eben auch ein Teil von Wiens Vergangenheit.
Wow, der Flakturm als Aquarium und der Narrenturm als Museum. Das zeigt wirklich diese überraschenden Kontraste und den Umgang mit schwieriger Geschichte, den die Quelle beschreibt. Gibt's auch weniger morbide, aber trotzdem bemerkenswerte Beispiele?
Ja, vielleicht noch die Sezession. Das ist das Ausstellungsgebäude dieser Künstlervereinigung, die sich Ende des 19. Jahrhunderts vom etablierten Kunstbetrieb abgespalten hat. Markant ist die goldene Kuppel. Die Wiener nennen sie liebevoll goldenes Krauthappel, also Kohlkopf. Drinnen hängt Gustav Klimts berühmter Beethoven-Fries. Also auch hier, Kunstgeschichte zum Anfassen, aber mit einem Augenzwinkern im Spitznamen. Diese paar Beispiele aus der Liste der Quelle zeigen schon die Bandbreite. Von verspielter Architektur über riesige Friedhöfe bis zu umgenutzten Kriegsbauten und Kunsttempel.
Was macht das Bild von Wien wirklich vielschichtiger, stimmt. Jetzt lass uns aber mal den Bogen zur Gegenwart schlagen. Der Text spricht ja auch explizit von Wien heute, von dieser Balance zwischen Tradition und Moderne.
Ja, das ist ganz entscheidend. Wien ist halt kein Freilichtmuseum. Die Quelle illustriert das ganz gut. Barocke Paläste stehen da ganz selbstverständlich neben ziemlich kühner moderner Architektur, wie der DC Tower, das höchste Gebäude Österreichs, der die Skyline prägt. Altehrwürdige Kaffeehäuser, wo die Zeit irgendwie stehen geblieben scheint, existieren direkt neben total trendigen Bars und lebhaften Streetfood-Märkten. Es ist genau diese Gleichzeitigkeit von alt und neu, die das heutige Wien ausmacht, so der Tenor der Quelle.
Und Wien wird ja immer wieder als eine der lebenswertesten Städte der Welt genannt. Findet man in der Quelle dafür konkrete Gründe?
Ja, da werden mehrere Faktoren genannt. Zum Beispiel ein vergleichsweise günstiges und wirklich exzellent ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz. Dann extrem viele Grünflächen und Parks direkt in der Stadt. Ein hohes Maß an Sicherheit. Und natürlich dieses schier unerschöpfliche, hochkarätige Kulturangebot. All das zusammen, so die Quelle, trägt maßgeblich zur hohen Lebensqualität bei.
Wenn wir das mit dem Gesamtbild verbinden, dann sehen wir eine Stadt, die ihr reiches historisches Erbe nicht nur konserviert, sondern es irgendwie geschafft hat, dieses Erbe als lebendigen Teil einer modernen, funktionierenden und ja sehr angenehmen Metropole zu integrieren. Die Quelle erwähnt ja auch die Donauinsel. Das ist ja ein riesiges Naherholungsgebiet, künstlich angelegt. Das bietet einen wichtigen Ausgleich zum dichten historischen Zentrum. Das zeigt ja auch, Wien denkt auch an Raum für Freizeit und modernes Leben.
Genau, es ist dieser Balanceakt, den die Quelle immer wieder durchscheinen lässt. Zwischen dem Bewahren der imperialen Pracht und dieser stetigen Weiterentwicklung. Hin zu einer dynamischen, zukunftsorientierten Stadt.
Also, was bedeutet das alles? Wenn wir die Essenz aus der Quelle ziehen. Wien ist eine Stadt der, ja, vielschichtigen Kontraste. Geschichte ist hier nicht nur im Museum. Sie ist im Stadtbild präsent, in Straßennamen, in den Gesprächen der Leute, irgendwie überall. Kultur wird nicht nur angeboten, sie wird gefeiert und gelebt, ob in der Oper, im Kaffeehaus oder beim Heurigen. Und der Genuss, dieses Savoir-vivre, das scheint eine ziemlich zentrale Rolle zu spielen.
Die Mischung macht's, genau, um auf den Anfang zurückzukommen. Das Imperiale und das Gemütliche. Das Intellektuelle und das Bodenständige. Das Historische und das Hypermoderne. All das fließt in Wien zusammen. Und das ergibt dann dieses spezielle Flair, das die Quelle beschreibt.
Der Text endet mit einer schönen Formulierung, die das gut einfängt, finde ich. Wien sei mehr als eine Stadt, es sei ein Gefühl. Eine Mischung aus majestätisch, charmant, manchmal ein bisschen eigenwillig, aber immer wieder überraschend. Ich hoffe, diese gemeinsame Erkundung unserer Quellen hat dir davon einen lebendigen Eindruck vermittelt.
Die Quelle zeichnet wirklich ein faszinierendes Bild davon, wie Wien diesen Spagat schafft. Also die imperiale Vergangenheit als Markenzeichen zu pflegen, ohne in Nostalgie zu erstarren und sich gleichzeitig als moderne, echt lebenswerte Metropole zu behaupten. Das lässt eine Frage zurück, über die du vielleicht noch nachdenken magst. Wie schafft es eine Stadt, eine so starke, historisch gewachsene Identität zu bewahren und sich gleichzeitig für die Gegenwart, für neue Herausforderungen und Chancen immer wieder neu zu positionieren? Welche der Aspekte, die wir heute anhand unserer Quelle diskutiert haben, sei es die Kultur, die Architektur, die Lebensart oder was ganz anderes, welche tragen aus deiner Sicht am stärksten zu diesem, ja doch erfolgreichen Balanceakt bei?
Danke fürs Dabeisein. Lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Danke.